FMCG Vibes, dein One-Stop-Podcast
für FMCG und Handel Insights.
Heute sprechen wir mit Hannes Bieler von der Pluspunkt Apotheke über die Transformation der Apothekenlandschaft von Category Management und digitalen Omnichannel-Strategien bis hin zu Fulfillment, Personalmangel und der wachsenden Konkurrenz durch Drogerien und Versandapotheken.
Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zu einer neuen FMCG Vibes Episode. Heute mit Hannes Bieler von Pluspunkt Apotheke. Hallo Hannes.
Hallo, ich grüße dich.
Magst du dich kurz vorstellen, was ist deine aktuelle Rolle und welche Aufgabenbereiche betreust du im FMCG oder Apothekenumfeld?
Ja, sehr gerne. Wie gerade schon gesagt wurde, mein Name ist Hannes Bieler. Ich bin Apotheker für die Pluspunkt-Apotheken beziehungsweise für die Kooperation, die dahinter steht. Und betreue aktuell neben der klassischen Mediaplanung zusammen mit unserem Marketing auch das Thema Category Management seit, sag ich mal, Anfang des Jahres 2025 deutlich intensiver. Und bin jetzt auch hauptsächlich dafür verantwortlich, das Thema voranzutreiben.
Wie bist du überhaupt dazu gekommen, das zu machen, was du heute machst? Was war Hannes Bieler vor 10 Jahren? Wie hast du den Einstieg in die Branche gefunden?
Also wenn man es ganz genau nimmt, vor 10 Jahren war ich Berufsanfänger, aber damals noch klassisch der Pharmazeut, der Apotheker, den man, wenn man die Apotheke betrifft, so kennt, auf der anderen Seite des HV-Tisches, wie wir ihn nennen, steht und dort halt die Beratung durchgeführt hat, dann relativ schnell aber in eine Filialleiterpostenstellung gerutscht, dann irgendwann auf die Idee gekommen, okay, die Selbstständigkeit ist so nichts für mich, aber ich möchte gerne in diesem Berufsumfeld bleiben, was bleibt mir denn noch übrig? Und so bin ich dann erstmal in die Richtung Gesundheitsmanagement gekommen, habe dort noch eine Weiterbildung bzw. Studium gemacht, so ganz üblich, und bin somit dann überhaupt erstmal zum Pluspunkt gekommen, weil ich hier aktuell so eine Art Funktion für eine Schnittstellenkoordination habe. Also ich erkläre den Apotheken so ein bisschen, was das Marketing vorhat, und erkläre aber auch dem Marketing, ob das in der Apotheke funktioniert oder nicht. Weil ich halt beide Seiten, sage ich jetzt mal, gesehen habe, ne? Also überall in dem Fuß drin habe. Und diese Stelle hat sich aber, über die Jahre, die ich dann bei der Pluspunkt bin, das ist so seit 3 Jahren ungefähr, wirklich jährlich immer weiterentwickelt, so dass ich dann irgendwann das Potenzial gesehen habe, wieso machen wir eigentlich nicht Category Management? Ja. Und das ist so der Punkt, wo ich dann 2024 gesagt habe, hey, also meinem Chef damals, es würde für mich Sinn machen, ich würde mich dafür hergeben, ich würde mich da gern weiterbilden, und das dann in unseren Apotheken, versuchen zu etablieren, aufgrund der Herkunft, die ich habe und der Möglichkeiten, der Glaubwürdigkeit in Anführungsstrichen. Und jetzt bin ich hier und hab das erste Interview zu dem Thema, ne? Ein Jahr später.
Ja, spannend. Also was du mitbringst, vielleicht nochmal zur Einordnung. Wie viele Apotheken habt ihr?
Aktuell sind es 53. Und dazu gilt auch zu sagen, die Pluspunkt-Apotheken gehören einer größeren Einkaufskooperation an. Das ist die ELAG. Das ist die größte unabhängige Einkaufskooperation, großhandelsunabhängige Einkaufskooperation innerhalb Deutschlands. Die hat aktuell, ich glaube, 550, 560 Apotheken fallen darunter. Und wir sind da ein Club im Club, wie ich es immer sage. Und weil wir zusätzlich zur Einkaufskooperation eine Dachmarke etabliert haben für den Endverbraucher, also mit eigenem CI, eigenem Auftreten, eigenen Omnichannel und so weiter. Wenn man jetzt nicht so in der Branche vielleicht unterwegs ist, vielleicht äußerlich ähnlich wie die Easy-Apotheken, ne? von der Wahrnehmung her vielleicht.
Okay, spannend. Also da kommen wir auch schon zu dem Thema Apotheken in Deutschland insgesamt. Wie würdest du aktuell den Apothekenmarkt in Deutschland beschreiben? Was sind aus deiner Sicht zentrale Strukturen, Regeln oder Besonderheiten?
Also Der Apothekenmarkt steht ja schon seit ein paar Jahren, sagen wir mal so, nach Corona hat man es wirklich deutlich gesehen, sehr stark unter Druck. Vor allen Dingen aktuell mit der, ich nenne es jetzt schon mal Schließungswelle, die den Bereich betrifft. Wir kommen ja von ungefähr 21.000 Apotheken, sind jetzt wahrscheinlich bei unter 17.000 Apotheken. Also man kann aktuell sagen, dass jeden Tag eine schließt. Einfach aufgrund ja, der Regulatoriken auch der, was ja auch viele meinen, der nicht angepassten Preisanpassung, weil wir ja stark reguliert sind. Irgendwie eine Pauschale bekommen für die Arzneimittelabgabe. Und das schlägt sich jetzt nieder, dass viele Standorte geschlossen werden müssen oder keinen Nachfolger finden. Fachkräftemangel gehört natürlich auch dazu. Also man merkt, es ist Druck in der Branche drin und die Apotheken suchen jetzt nach vielen Möglichkeiten eigentlich, wie kompensiere ich das?
Ja.
Was kann ich machen? Und für unsere Gruppe kann ich da sprechen, wir sind sehr Center-Apothekenlastig, was bedeutet, wir haben sehr viele große Apotheken, die sehr viel Verkauf auch betreiben, Beratung und Verkauf. Also nicht nur reine verschreibungspflichtige Medikamente beliefern, sondern auch sehr viel Kosmetik, sehr viel OTC-Ware, also Arzneimittelware, wie man das nennt, aber auch sehr viel Freiwahl haben. Und dadurch prinzipiell mit dem Thema Category Management deutlich mehr Potenzial sehen, als das jetzt vielleicht eine Landapotheke hätte.
Ja.
Ja, und das ist halt so das Thema, was ich jetzt begleite, weil da die Apotheke im Grunde genommen noch ganz am Anfang steht.
Ja,
weil
spannend.
Bisher auch noch nicht so benötigt.
Ja, spannend. Also wenn man sich so einen Laden vorstellt, also Laden, so eine Apotheke heute, ja, denn du hast das Stichwort Easy Apotheke genannt. Dort hast du ja schon quasi sozusagen einen geplanten Laufgang und musst quasi an gewissen Regalen erstmal vorbei. Und die herkömmliche Apotheke, wissen wir alle, sieht so nicht aus. Also das geht so ein bisschen über in den Bereich Drogerie vom Äußerlichen. Welche Rolle spielen Versandapotheken wie Shop-Apotheke oder Doc Morris im Wettbewerb? Und wie verändern Plattformen wie Meine Apotheke oder gesund.de den Markt aus deiner Sicht?
Ja, na, also ist aktuell wirklich super spannend. Die Versandapotheke, die ist ja jetzt nicht erst seit ein, zwei Jahren da, aus meiner Meinung her. Die hat halt ihren Platz, die ist vor allem preisaktionsgetrieben, aber wird, wenn die Apotheke fort ihre Stärke ausspielt, halt sie nicht verdrängen in der Form. Meiner Meinung nach, weil einfach es heutzutage immer mehr gesehen wird, dass es, wie wertvoll das ist, auch nochmal mit einem Menschen zu sprechen. 1:1, auch wenn es um dem Thema Gesundheit geht. Das ist ja auch nochmal ein besonderes Feld. Das sieht man auch jedes Jahr in der Vertrauensumfrage, dass die Apotheken und die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die dort drinnen sind, neben den Ärzten und den Feuerwehrleuten sehr hohes Vertrauen genießen. Und jetzt noch zu Zeiten der KI, wo man immer mehr mit Chatbots auch zu tun hat, sehe ich die Apotheke nach wie vor als extrem wichtig. Mit rein in den Preiskampf wird man verlieren mit den Versandapotheken. Man muss aber auch nicht in den Preiskampf gehen, sondern man macht das eigentlich über die Beratung, über den Mehrwert, über die Schnelligkeit, über die Nähe und über die Verbindung einfach zum Endverbraucher und zum Kunden wieder wett. Der Drogeriemarkt ist natürlich auch ein starker Mitbewerber, eher aber auf der Ebene des Einstiegssortiments. Also viele sagen halt, die Apotheke ist mir echt zu teuer, weil wir natürlich auch sehr stark ausgebildetes Personal dort haben, was ja auch nochmal ein Kostenpunkt ist. Es muss immer ein Approbierter da sein, also ein Apotheker, ein Studierter im Grunde genommen. Und die sind teuer und deswegen sind die Preise auch entsprechend
andere.
Andere, aber auch, weil die Regularien für die Produkte, Arzneimittel nochmal andere sind. Und ich sehe es halt jetzt in der Drogeriemarkt, dort fängt der Endverbraucher an, vielleicht auch im Reformhaus, er hat ein Problem, er hat einen Leidensdruck oder sie und wird dort vielleicht nicht fündig, hat was ausprobiert und am Ende landen sie dann alle trotzdem in der Apotheke, wenn sie halt nicht mehr weiter wissen. um dann doch die Beratung in Anspruch zu nehmen und das richtige Produkt zu viel zu finden. Das kann einfach sein, weil sie nicht das Richtige gefunden haben oder weil vielleicht die Qualität nicht entsprechend war.
Das menschliche Bedürfnis ist da doch nicht zu leugnen. Und es ist ja tatsächlich gerade auch eine Renaissance des Stationären da, wie wir in den letzten Jahren mitgekriegt haben.
Absolut, ja.
Ja, kommen wir mal wieder zu der neuen Frage. Wie verdienen Apotheken Geld? Also was für eine, das ist fast schon so eine Sendung mit der Mausfrage. Und welchen Stellenwert haben nicht verschreibungspflichtige Produkte wie OTC, Over-the-Counter, ja, oder apothekenexklusive FMCG-Produkte?
Also grundsätzlich kann man nach wie vor sagen, die Mehrheit des Umsatzes oder, sage ich mal, das, was die Apotheke am Ende als Ertrag erwirtschaftet, geht über verschreibungspflichtige Arzneimittel. Da kriegt eine Apotheke pro verschreibungspflichtiges Arzneimittel eine Pauschale, unabhängig jetzt erstmal davon, wie teuer das Arzneimittel ist, plus 3% des Einkaufspreises. Das ist wie so eine Art Fixum. Na, sagen wir diese 8, das sind aktuell 8,35 € plus 3% pro Packung. Diese 8,35 € sind aber über 10 Jahre schon nicht angepasst worden. Das ist auch so ein starker Kritikpunkt und eine starke, sage ich mal, auch Forderung der Standesvertretung, dass da was passieren muss, weil alles andere steigt und das Fixum bleibt halt fest und die Kosten steigen und so weiter.
Ist nicht anzunehmen, dass die Produkte aber auch teurer werden, sodass das Prozentuale eigentlich auch bedeutet, dass auch die Provision trotzdem anteilig gerecht bleibt? Oder ist das jetzt eine naive Frage?
Nein, es ist sogar eine berechtigte, weil das ist meist die andere Kehrseite, die uns immer vorgehalten wird. Ihr kriegt ja 3%. Die Medikamente werden auch immer teurer. Das heißt, diese 3% sind auch immer mehr wert. Was aber vergessen wird, ist, dass die Arzneimittel ja auch erstmal eingekauft werden müssen. Und jetzt kann man davon ausgehen, dass die Apotheke sehr hoch in Vorleistung gehen muss, weil sie das beim Großhandel einkauft, der auch wiederum seine mehr dafür nimmt, dass er die Produkte erstmal liefert. Was also im Grunde genommen bedeutet, wenn ich jetzt ein Arzneimittel zum Beispiel für Rheuma, es ist sehr teuer, oder HIV habe, dann kostet das für den Endverbraucher auf dem Rezept, der sieht dort 5.000-6.000 € drauf und meint jetzt, die Apotheke verdient mit mir da 1.000 € oder 2.000 € an dem Produkt. Das ist auch eine ganz typische Haltung einiger Patienten, weil es ist auch schwer zu verstehen. Aber die Apotheke ist mit 4.000 € in Vorleistung gegangen, wenn das mal reicht, weil sie muss das Medikament ja erstmal bezahlen, um es dann wieder der Krankenkasse in Rechnung zu stellen. Was also am Ende bedeutet, man kann davon ausgehen, dass der Rohertrag 3% bei sehr teuren Medikamenten plus 8,35 € ist. Und wenn man jetzt einen Betriebswirtschaftler fragt, dann ist es so, das würde keiner machen. Niemand würde, sage ich jetzt mal, 4.000 € bezahlen, um am Ende 150 € dran zu verdienen. Bei einem Risiko, dass man es vielleicht auch gar nicht bezahlt bekommt, weil auch es ja bei uns nennt, dass es retaxiert werden kann. Beziehungsweise bei den Ärzten wäre es der Regress, dass halt derjenige, die Krankenkasse zum Beispiel sagt, da stimmt irgendwas an dem Rezept nicht. Ne? Also es kann schon Formfehler sein und sofort kriegt man gar nichts mehr. Also man hat auch sehr hohe Ausfallquote, das Risiko. Und das ist halt so, dadurch, dass der Markt so stark reguliert ist, hat man auch keine Chance. Man kann das halt nur über den Einkauf regeln. Und der wurde vor 2 Jahren, auf jeden Fall vor kurzer Zeit auch beschnitten, indem man im Grunde genommen noch gesagt hat, diese Präparate sind nicht skontofähig. Das war so ein Skonto-Urteil, was man hatte. Und das hat viele Apotheken jetzt deutlich in die Knie gezwungen, dass noch 1-2% fehlen. Und das sagt eigentlich schon viel über den Markt aus, dass wenn auf einmal kein Skonto mehr gezogen werden darf, dass viele Apotheken dann in die Knie gehen und zumachen müssen, was das betrifft.
Ich sehe schon, das ist ein großes Spannungsfeld. Und man erfährt nebenbei, dass ihr dann zwischendurch auch nochmal als Kreditgeber fungiert, was ihr ja nicht seid. Das ist natürlich interessant, fast schon ein Politikum. Wir hatten ja über das Thema.
Es ist auf jeden Fall eins, genau. Ne?
Ja.
Aber du hattest ja auch gefragt, was macht der OTC-Bereich? Das ist ja eigentlich das, was auch das Category Management so ein bisschen ausmacht. Ne?
Ja, dazu kommen wir jetzt auch zum Category Management.
Genau.
Ja, also wie unterscheidet sich Category Management im Apothekenumfeld vom klassischen FMCG-Handel?
Teils sehr stark. und teils eigentlich gar nicht, weil in der Apotheke unterscheidet man halt aufgrund der Regulatorik nochmal in sogenannte Freiwahl und Sichtwahl, beziehungsweise in Apotheken übliche oder exklusive Ware und in Apotheken pflichtige Ware. Und die apothekenpflichtige Ware oder die OTC-Arzneimittel, Over-the-Counter, wie man die so nennt, ist das alles, was, ich sage ich mal, hinter den Mitarbeitern steht, wenn man in die Apotheke kommt. Also das Voltaren, das Aspirin und so weiter, das ist per Gesetz ein Arzneimittel und es ist so gewollt, dass da nochmal eine Beratung dazu in Deutschland geschieht oder angeboten wird, um halt Schaden vom Endverbraucher abzuwenden.
Ja.
Und für die Sichtwahl funktioniert das Category Management meiner Meinung nach schon sehr anders als im FMCG-Markt, während für die Freiwahl man eigentlich sagen kann, es gibt sehr viele Parallelen. Also da gelten eigentlich viele Regeln, viele, sag ich mal, selbe Mechanismen, ob es jetzt Promotion ist oder Platzierung. Ne? Da kann man wirklich davon ausgehen, vieles ist übertragbar. Das einzig allein ist, die Apotheken sind nicht sonderlich groß, können also nicht komplett die ganze Marktabdeckung eigentlich mitspielen, die eigentlich nötig wäre, um jetzt die meisten Kunden abzudecken. Da ist einfach der Platz dafür nicht da. Selbst in den Center-Apotheken nicht. Aber in der Freiwahl, also beziehungsweise, Entschuldigung, in der Sichtwahl, ist es so, da ist ja nochmal jemand zwischengeschaltet. Es ist ja ein Fachgeschäft. Und diese Person, die ein Beratungsgespräch führt, hat eine sehr hohe Entscheidungsgewalt auf das eigentliche Gespräch und was der Kunde am Ende nimmt, weil auch das Vertrauensverhältnis natürlich entsprechend hoch ist. In den Shopper-Studien, die ich jetzt so gesehen habe, ist das im Schnitt zwischen 40% und 60%. Also man kann sagen, wenn der Kunde mit einem Wunsch X kommt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass der Mitarbeiter ihn auch auf ein anderes Produkt komplett umziehen kann, von dem eigentlichen Ausgangspunkt, den der Kunde mal hatte. Also nach dem Motto, ich hätte gerne was zum Schmieren für mein Knie, weil es tut weh. Und am Ende wird es was zum Einnehmen, aber gar nicht direkt gegen Schmerz, sondern vielleicht gegen Muskelverspannung. Also ein völlig anderes Produkt. Oder halt auch ein komplett, im schlechtesten Fall natürlich, jetzt wenn man den Verkauf betrifft oder die Beratung, dass man sagt, das ist nichts für die Selbstbehandlung, geh bitte zum Arzt. Das sollte sich mein Arzt angucken. Wäre sonst ein bisschen fahrlässig in der Richtung. Das kann auch passieren.
So, aber deswegen wissen wir auch schon, die Produkte müssen teurer sein, damit man eben so qualifiziertes Feedback kriegt. Was sind aus deiner Sicht die größten Herausforderungen bei Sortimentsgestaltung, Platzierung und Promotion in Apotheken?
So aktuell, zumindest meiner Erfahrung her, ist die Apotheke noch sehr stark im Sortiment auf Bauchgefühl gelistet. Und auf, sage ich mal, das, was halt herstellerseitig vereinbart wurde. Aber wenig jetzt, wenn man aus dem Category Management kommt, was will mein Kunde eigentlich, also auf Shopper-Seite. Das liegt aber einerseits daran, bisher war es nicht nötig. Ganz klar. Ne? Also hat sich keiner darüber Gedanken gemacht. Shopper-Insights fehlen. Also man muss wirklich sehr stark nachschauen, was, ne? Oder man macht sie halt selber pragmatisch. Was will eigentlich mein Kunde? Und bisher war es auch so, dass die Kooperation halt mit den verschiedenen Herstellern eigentlich auch die Platzierung vorgegeben hat. Und das ist jetzt so ein bisschen auch mein Thema, das Ganze aufzubrechen, den Apothekeninhabern, auch Mitarbeitern so ein bisschen das Bauchgefühl auszutreiben und zu sagen, guckt mal hier wurden die Kunden befragt. Hier habe ich über alle Apotheken mal geschaut, was wird denn wirklich verkauft, was wird denn wirklich nachgefragt, auch Ost-West, Center, Nicht-Center, also da habe ich schon verschieden geclustert und da kann man den einen oder anderen wirklich die Augen öffnen, weil wir sind vom Hause aus alle her eher Naturwissenschaftler, können also gut mit Zahlen und Fakten überzeugt werden, sind aber auch wirklich geschädigt der Vorzeit, dass einem immer gesagt wurde, das geht nicht oder das will mein Kunde nicht. Aber in Wirklichkeit ist es eher, ich finde das Produkt jetzt doof, in Anführungsstrichen, deswegen berate ich es nicht. Also da zählt man auch wieder die Macht, in Anführungsstrichen, des Beratungsgespräches. Ne? Und für mich ist jetzt wirklich der Kernpunkt, dort sowohl auf Führungsebene, aber auch auf Mitarbeiterebene, also eigentlich für meine Kolleginnen und Kollegen, so ein bisschen die Silos aufzubrechen und auch den Blickwinkel wirklich auf den Endverbraucher zu richten.
Ja.
Und dort, neue Möglichkeiten zu schaffen, dass auch dann das Sortiment entsprechend auf diese angepasst wird. Und ich bin aktuell, ich war erst gestern und vorgestern wieder in einer Apotheke und habe zusammen mit dem Inhaber per Nachtschicht komplett das Sortiment einmal auf links gedreht, wie ich immer sage, um dort dann einfach, viel weniger Marken zu präsentieren, viele alte Sachen rauszunehmen und wirklich uns am Kunden zu orientieren.
Also sind da eine Menge Staubfänger bei gewesen.
Ja, aber auch viele Sachen, wo auch wirklich gesagt wird, die gehen ja gut, aber auch nur, weil sie präsentiert werden. Sobald sie halt nicht mehr präsentiert werden, fragt keiner mehr nach. Aber dafür gäbe es vielleicht ein anderes Produkt, was viel, viel besser gehen würde und jetzt schon geht, obwohl es gar nicht gezeigt wird. Aber das sag ich mal, da mache ich auch den Apotheken überhaupt keinen Vorwurf, weil erstens kriegen sie es nicht gelernt. Es ist halt, das Studium ist reine Pharmazie. Auch die Berufsausbildung ist Pharmazie mit ein bisschen Betriebswirtschaft, je nachdem halt, ob man die kaufmännische Assistenz oder die technische Assistenz nimmt. Und dann wird es halt in der Lehrapotheke gelehrt, aber man hat wenig Vergleiche. Man geht jetzt davon aus, meine Apotheke ist die Wahrheit. Eventuell hat man noch einen Filialverbund. Aber in Wirklichkeit fehlt einem so ein bisschen der Benchmark nach außen. Und das kann ich halt über die Gruppe jetzt abbilden, weil wir ja auch deutschlandweit vertreten sind. Auch in fast allen Bundesländern. Und dann ist es mir möglich, den Mitarbeitern zu zeigen, schau mal, alle Apotheken bei uns, die ähnlich strukturiert sind wie euch, können aber noch mit dem Produkt viel, viel mehr heben. Also klassische Potenzialanalyse. Oder ihr seid hier schon super stark. Also hier haben wir so einen lokalen Helden. Na, den könnte man noch vielleicht noch mal ein bisschen anders platzieren. Also es passiert in dem Moment, wenn ich in den Apotheken bin, wirklich auf Artikelebene die Sortimentsoptimierung.
Okay, das ist interessant. Ja. Damit hast du auch eigentlich schon die nächste Frage vorweggenommen. Brauchen wir eigentlich nicht beantworten. Ich stelle sie trotzdem. Welche Rolle spielen Daten in euren CM-Entscheidungen und wo gibt es noch Lücken oder Herausforderungen? Haben wir eigentlich beantwortet?
Ja, also Daten, Fakten ist ja nun mal das Kerngeschäft des Category Managements. Ich habe mit dem Pluspunkt den Vorteil, dass wir auf einen Handelscube zugreifen können. Also, dass ich wirklich Vergleiche ziehen kann. Es ist natürlich wünschenswert, dass wir irgendwann auch nicht nur ein Handelspanel haben, sondern so wie der FMCG-Markt arbeiten kann und der Lebensmitteleinzelhandel dann auch mit einem Verbraucherpanel. Dafür ist aber wahrscheinlich einfach die Zielgruppe oder die Kundengruppe, die das nutzen würde, noch zu klein, sodass die Anbieter, die wir haben, was die Insight Health zum Beispiel ist oder die IQVIA, das anbieten würden. Aber wir sind am Anfang und der Evolutionsschritt muss ja noch gemacht werden bei den Apotheken. Also das Klassische, das letzte Prozent noch rauszukitzeln, wie es vielleicht im FMCG- und Drogeriemarkt ist, also ich denke, da ist in der Apotheke deutlich mehr drin.
Ja, du sprachst vorhin ja auch das Wort Omnichannel-Ansatz an. Wie sieht der bei euch aus?
Also klassisch versteht man ja unter dem Omnichannel wirklich nicht nur, dass man jetzt Printmedien macht, ein bisschen Anzeige und ein bisschen Fernseher, nenne ich es jetzt mal, also ApoTV, wie es bei uns genannt wird, in den Apotheken bespielt, sondern dass es auch alles ineinander verzahnt ist und wirklich bis zum Endverbraucher kommt. Bei uns ist das so, dass wir zumindest in den Aktionsmedien, aber auch in den Kampagnen, die wir betreiben, wirklich alle Touchpoints, die wir haben, immer mit denselben Kampagnen und Medien und Produkten bespielen, über die ganze Gruppe, um somit halt eine viel höhere Sichtbarkeit zu kriegen. Zusätzlich aber auch nochmal mit relativ starken Promotionen, was hier im Grunde klassisch Flyer ist, mit Preisreduktionen für frequenzstarke Artikel. Und was wir haben ist, dass wir Printmedien haben, Lokalanzeigen, Screens, Google Ads Kampagnen, Social Media, was für die Zielgruppen aktuell Facebook, Instagram ist. Ganz neu kommt auch TikTok dazu, vor allen Dingen in der Dermokosmetik-Sparte, das interessant wird. Aber auch ein eigenes Webshop-Portal für alle 50 Apotheken, wo auch diese Kampagnen und die Aktionen, die der Apotheke macht, sich auch nochmal alle widerspiegeln. und noch vieles mehr.
Ja.
Bis endlich zur Bestellung, Reservierung, Versandhandel für die Apotheken, die es bei uns möchten oder den Botendienst. Also bis wirklich vor die Haustür.
Ja, okay. Hängt alles miteinander zusammen.
Genau.
Macht es schon. Und sag mal, du hast ja, wenn du Omnichannel hast, dann wertest du ja auch aus, welche Kanäle besonders gut funktionieren für verschiedene Produkte, zum Beispiel, ja, Kategorie OTC, Apotheken, Kosmetik hast du schon genannt, Nahrungsergänzung. Kann man sagen, dass es da je Kategorie unterschiedlich gut geeignete Kanäle gibt, also jetzt in der Marketing?
Also so ein bisschen kristallisiert sich das gerade raus, weil, sag mal, aktionsgetrieben, das, was ich messen kann, ist eigentlich klassisch Flyer-Aktionen, so wie man es kennt. Man nimmt ein Produkt, reduziert es und schaut halt, lohnt sich das? Na, also bringt es mehr Frequenz, steigen die Kunden drauf an? Und das ist halt ganz klassisch, ist auch typisch für die Zielgruppe, die bei uns ja wirklich immer noch 50 plus ist. Ich meine, wann verirrt man sich schon mal in der Apotheke als denke ich mal, eher mit 20er, wenn dann doch, wenn man vielleicht mal ein Rezept einlöst in irgendeiner Form, obwohl sich das auch gerade schon ändert. Und deswegen ist dort das Printmedium und die Lokalanzeige bzw. immer noch nach wie vor das stärkste Mittel. Man merkt aber auch, dass so meine Generation, also ich sag mal zwischen 25 und 40, auch so langsam mit reinkommt und deshalb sowas wie App-Funktionalitäten, Webshop, aber auch schon langsam Social Media eine größere Rolle spielt.
Ja.
Und Stichwort Social Media, vor allen Dingen bei der Dermokosmetik, ist das unglaublich wichtig, weil, sprich wieder auf die Apotheke, bei der ich jetzt gestern war, dort ist es teilweise schon so, dass junge Leute reinkommen mit dem Handy und zeigen den TikTok-Reel und sagen, das Produkt will ich. Und das ist natürlich so eine neue Herausforderung, die wir auch haben. Spannend. Wo wir dann sagen, okay, machen wir Kategoriebeschriftungen mit den jeweiligen, mit dem Logo von Facebook, TikTok und Instagram, so nach dem Motto, das ist gerade im Trend auf Social Media, so dass wir dort auch diese Zielgruppe erreichen. Also früher, in Anführungsstrichen, war Apotheke schon unsexy. Also Man hat es halt gebraucht, wenn man Medikamente braucht, aber man ist dort jetzt nicht shoppen gegangen.
Ja.
Aber das ändert sich so ein bisschen, weil auch die Apotheken versuchen sich natürlich abzuheben, Erlebniswelten zu schaffen, Wohlfühlfaktoren, Kosmetikberatungstage, ne? Jetzt noch die zusätzlichen, wie wir es nennen, pharmazeutischen Dienstleistungen, also wirklich viel mehr Interaktion mit dem Endverbraucher haben.
Ja.
Und dadurch halt auch wirklich neue Kundengruppen erschlossen werden. Auch die Jungen, die sich aktuell natürlich auch viel mehr mit ihrem Gesundheitsthema auseinandersetzen als früher noch.
Wenn man jetzt selber, wie ich, im Shopper-Marketing arbeitet, Herstellerkunden da draußen berät, kommt ja auch oft die Frage, du hattest es gerade so ein bisschen vorweggenommen, naja, das ist ja auch eher die ältere Zielgruppe, die da einkauft. Trotzdem gibt es ja diesen Spruch, dass 60 von vor 10 Jahren kannst du nicht mit dem 60 von heute vergleichen. Das heißt, das Mediennutzungsverhalten, du sagtest auch, ich komme da jetzt selbst bald rein. Also die Frage, nutzt du ChatGPT, wenn man die jemandem stellt, der 50 ist? Ich weiß nicht, was da kommt. Aber wahrscheinlich ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass die Leute eben doch schon auch durchaus vertraut sind mit den Dingen, weil sie ja auch im regen Austausch sind mit den jüngeren Menschen, habe ich so manchmal das Gefühl. Ich habe das Gefühl, gerade dadurch, dass wir mehr Menschen sind, ist das doch relativ schnell auch in der Mitte der Gesellschaft angekommen, egal in welcher Altersklasse. Es ist immer so mein persönlicher Eindruck, weil ich denke, wenn man dann mal einen hybriden Ansatz fährt und guckt, naja, wie partizipieren eigentlich die Endverbraucher an gewissen Marketing-Tools, ja, dann kann man da ja auch vielleicht von Jahr zu Jahr neue Beobachtungen machen. Also ich finde es ein spannendes Thema. Vielleicht gibt es da nochmal ein Follow-up.
Ja.
Irgendwann, wenn du sagst, jetzt
ja, habe ich... Du hattest ja, glaube ich, vorhin noch gefragt, wie es so mit gesund.de und den anderen so läuft. Man merkt dort halt schon, mit der Einführung des E-Rezeptes, das im Grunde genommen eigentlich vor kurzem erst war, wurde im Grunde die ganze Branche auf Digitalisierung gezwungen. Und somit ist dieser Switch zur App eigentlich relativ schnell gekommen. Gesund.de natürlich vorne mit dran, aber auch die Versandhändler, da digitale Wege zu schaffen, damit sie die Endverbraucher und die Kunden nicht verlieren. Und das ist aber, im Grunde kann man es vergleichen wie zu Corona. Vorher hat keiner Telcos gemacht. Und jetzt ist es Standard, ne? Also, und so ist es auch mit dem E-Rezept, mit den Apps geworden, aber eher nicht, weil der Kunde es wollte, sondern weil es halt regulatorisch eingezwungen wurde. Und jetzt ist es State of the Art.
Naja, klar, also in dem Moment, wo du kein Personal mehr hast an der Kasse und dann nur noch Automaten stehen, bist du gezwungen, sie zu nutzen. Ist ja ein ähnliches Thema. Ob es dann funktioniert, weiß man nicht. Braucht man doch noch Menschen, die einem die Automaten erklären. Ja.
Aber im Grunde genommen kann man jetzt auch noch sagen, dadurch, dass es natürlich Regulatorik ist und politisch gesehen, läuft das jetzt nicht so ab wie in einem Privat, wie wenn es Privatwirtschaft machen würde, sondern eher so Operationen am offenen Herzen.
Ja.
Und was natürlich auf allen Ebenen des Gesundheitswesens, also von Ausführenden bis Dienstleistern, natürlich zu sehr viel Schmerzen führt. Zumindest am Anfang immer.
Was sind Erfolgsfaktoren für wirksame Kampagnen im Apothekenumfeld?
Es kommt darauf an, was man bewirbt. Also, weil wir haben ja, wie schon erwähnt, nicht nur reines Produktmarketing, wir sind ja auch kampagnenbasiert. Erfolg messen wir immer sowohl am Endverbraucher als auch in der Apotheke selbst. Also zumindest versuchen wir. Wie ist der Erfolg, also wie ist die Aktion beim Personal angekommen? Fanden die das gut? Fanden die das schlecht? Hat die das nur noch mehr gestresst? So nach dem Motto, jetzt flippt die Zentrale völlig aus. Noch eine Aktion neben einer Aktion, neben Weihnachtsgeschäft, neben Umstellung auf E-Rezept, neben Lieferengpässen. Also irgendwann ist das Maß voll. Oder misst man halt wirklich Umsatz, Absatz. Na, also hat die Aktion, was hat sie wirklich umgesetzt im Abverkauf? Und mein Thema ist natürlich auch den O-Ton ein bisschen mitzunehmen, damit ich schon von vornherein weiß, wie viel Widerstand auch jetzt kommen würde. Aber auch natürlich meine Kollegin ein bisschen zu schützen. In der Form zu sagen, nicht noch eine Kampagne oder hier ein bisschen in die Richtung gehen, das ist leichter für die umzusetzen. Und aber auch die Zentrale da auch ein bisschen gehen zu beraten, das Ganze möglichst niederschwellig zu machen. Und um auf die Erfolgsfaktoren herumzukommen, also nach wie vor einerseits, dass die Kampagne sinnvoll gestaltet ist für den Endverbraucher, aber auch, dass das Personal sie trägt, also dass es verstanden wird, dass es einen Vorteil hat, nicht nur auf Preis, sondern vielleicht auch für den Kunden selber, für den Patienten. Und dass es in der Saisonalität natürlich auch stimmt. Und da kann man auch nur ausprobieren. Es gibt viele Sachen, die funktionieren gut. Also sowas wie Black Friday ist schon total angekommen bei uns. Auch durch die Center-Apotheken wieder. Na, da die ganzen Center machen sowieso alle Black Friday, Black Week, Cyber Week und so weiter.
Wie muss man sich das denn vorstellen?
Ja, in der Apotheke ist es bei uns dann der Black Day, weil wir schaffen, also in der Apotheke eine ganze Woche auf so eine Kundenfrequenz zu ziehen. Das könnte dann auch nach hinten losgehen, aber wir nehmen den Black Friday halt mit und geben dort nochmal Sonderkonditionen. Also ich glaube 25% auf den gesamten Einkauf. Und da sieht man dann wirklich richtig, richtig starke Spitzen dann auch in den Kundenfrequenzzahlen, in Warenkörben und so weiter. Und Weihnachten sowieso. Aber jetzt zum Beispiel auch Sommer. Früher hatten die Apotheken immer so ein bisschen im Konsens. Bei den einen gab es ein Sommerloch, bei den anderen nicht. Das kommt immer drauf an, ob sie sehr stark arztabhängig waren oder nicht. Bei uns gibt's das eigentlich nicht so, weil aktuell ist Sonne ein Thema. Also gerade werden ganz viele Sonnenartikel nachgefragt. Allergie war vorher ein Thema. Es gibt eigentlich immer irgendeine Saison. Es ist immer Ballett in der Offizin, wie wir die Verkaufsfläche nennen. Und deswegen kann man eigentlich davon ausgehen, dass wir immer irgendeine Kampagne spielen und die eigentlich immer meistens auch gut funktioniert.
Okay, also wir hatten ja über Erfolg gesprochen und gut funktionieren. Woran macht ihr das fest? Macht ihr das tatsächlich am Abverkauf an der Conversion am POS fest? Oder erteilt ihr das an andere Kategorien, Leads, Apotheken, Bindung, Loyalty? Also du sagtest auch, ihr messt das auch in Form von Stimmung.
Ja, also Stimmung sowieso, einfach auch, was kann man verbessern? Ja. Kann man es wiederholen? Oder was ein Griff ins Klo. Aber wir messen es natürlich auch vor allen Dingen in Kundenfrequenz, in Umsatz, Absatz, auch Erträge natürlich. Also hat das am Ende auch wirklich mehr gebracht. Aber das sind übliche klassische KPIs, die man da messen kann. Dann nehmen wir jetzt keine anderen als, sage ich mal, wahrscheinlich der Einzelhandel das macht.
Okay. Eure Gruppe darf expandieren. Frage, was sind effektive Wege, um Apotheken als Vertriebspartner zu gewinnen oder sagst du, ihr dürft gar nicht größer organisiert sein?
Also es ist natürlich angestrebt, aber bei uns ist das im Grunde genommen so, dass die Apotheken da entweder freiwillig auf uns zukommen oder halt zum Beispiel auch innerhalb der Kooperation, dass es dorthin gibt. Das wird aber von der Geschäftsführung wirklich gemacht, die dort Potenziale sehen oder auch Interessenbekundungen bekommen. Ja. Und dann muss es halt auch zum Konzept passen, weil nicht jede Apotheke würde jetzt zum Konzept wirklich passen. Die würden in der Fall dann wieder ein Problem kriegen, das Ganze umzusetzen, was wir haben.
Ja.
Es muss halt schon wirklich eine gewisse Grundvoraussetzung da sein, bis hin halt zum Ladenbau. Wir haben wie so eine Art modulares System. Ist ja kein Franchise, sondern das Commitment dann auch dazu. Und das kann schon bei der Umbenennung beginnen, dass viele dann sagen, nein, ich möchte trotzdem, dass wir Adler Apotheke weiter heißen. Aber bei uns heißen sie eigentlich alle irgendwann Pluspunkt Apotheke im, am, vom, zu. Weil wir natürlich auch die Marke überregional verbreiten wollen. Wie es jetzt in Ballungsgebieten, zum Beispiel in Hamburg, aber auch in Berlin ist das bei uns relativ stark und auch im Ruhrpott. Genau, also die Akquise ist angedacht. Allerdings geht es bei uns aktuell eher darum, erstmal zu schauen, dass die Gruppe natürlich stabil ist und auch zukunftsfähig, weil die aktuelle Situation natürlich jetzt nicht zulässt, einfach zu sagen, wir kaufen alles auf. Wir nehmen jetzt neue Plätze und Tür auf, Umsatz, Tür zu, wird schon passen. Wie ich jetzt, sage ich mal, aus meiner Meinung vor 20 Jahren noch vielleicht der Fall war. Daher auch die Klischees, die man so noch kennt von den Apotheken, ne, dass sie alle Porsche fahren und dass es denen noch super gut geht. Die würde ich getrost heute dagegen argumentieren, dass das nicht mehr bei allen der Fall. Also bei weitem nicht mehr allen. Und so meiner Meinung nach, dass gerade jetzt das Ziel ist, dass wir erstmal innerhalb der Gruppe uns konsolidieren, beziehungsweise auch wirklich nur noch gesunde Strukturen schaffen. Und das schaffen wir meines Erachtens auch gerade wirklich richtig gut, weil jetzt haben wir auch sehr viel Momentum im Inhaberwechsel. Die Pluspunkt ist ja schon gut, ja, 98, glaube ich, 99 gegründet. Ist schon ein paar Jahre alt. Man merkt, die Inhaber, die von Anfang an dabei waren, na, da gibt es jetzt so einen Wechsel. Ich sag mal, die Lebenszeit der Inhaber ist jetzt bei einigen schon durch. Jetzt haben wir neue Mitglieder, neue junge Leute drin, die auch völlig andere Ansätze fahren und die müssen erstmal eigentlich ins Unternehmen reinkommen, Unternehmer lernen und denen müssen wir unter die Arme greifen, bevor wir jetzt sagen, okay, wir gehen jetzt riesengroß in die Expansion, dann wollen wir ja, 200-300 Apotheken werden.
Ja, klar, absolut. Verstanden. Du sagtest ja auch schon, gestern hattest du noch eine halbe Nachtschicht eingelegt, hast dann noch dann, sag ich mal, eine Apotheke auf links gekrempelt. Welche Form der Unterstützung, etwa POS-Material, du hast es schon ein bisschen angesprochen, Außendienstschulungen, wirken nachweislich umsatzsteigernd?
Also es ist immer wieder schön zu sehen, in Anführungsstrichen, beziehungsweise auch bemerkenswert, wie viel Einfluss eigentlich so eine gute Schulung hat. Das muss nicht unbedingt jetzt vom Hersteller kommen, also man hat jetzt ein Training zu einem bestimmten Produkt, sondern kann auch ein reines Kommunikationstraining sein. Ich habe schon gesagt, das ist eigentlich, wird so in der Ausbildung nicht gelehrt, wie man jetzt vielleicht in einem Einzelhandelskaufmann das lehrt. Wie stark das im Nachhinein auf den Abverkauf und auf die Beratung des Produktes sich auswirkt. Also ich kann nur jedem Hersteller und auch jeder Apotheke empfehlen, da zu investieren in gute Weiterbildung am Produkt, aber auch natürlich auf pharmazeutischer Ebene, die darf man nicht vergessen, die ist immer noch unser Kerngeschäft, und auch in das Kommunikationstraining des Personals an für sich. Da liegt im Grunde genommen eigentlich noch ein Schatz begraben. Da gibt es genug Dienstleister, die sowas sehr schön anbieten. Und man kann dort nachweislich immer sehen, dass eigentlich es alle können, nur von vornherein so eine gewisse Angst besteht und eine Unsicherheit, wie kommuniziere ich das Ganze und auch die Angst vor Ablehnung. Also wenn, wie ich immer früher gemeint habe, wenn jeder zehnte Ja sagt, dann habe ich 10% mehr Umsatz. Aber die meisten sehen halt 9-mal Ablehnung und machen dann nicht weiter, weil sagen dann, es funktioniert nicht. Also super wichtig, Und natürlich auch wieder hinblickend auf die Kaufentscheidung auch nur logisch, dass man es macht, weil die Mitarbeiter haben nun mal auch die Macht, in diese Richtung zu beraten, das Produkt entsprechend zu empfehlen, wenn sie auch selbst überzeugt davon sind, dass es ein gutes Produkt ist und dass es dem Patienten einen Mehrwert bietet.
Ja, welche Auswirkungen hat das E-Rezept auf die Positionierung von Apotheken und Herstellern?
Also bei den Herstellern sehe ich da eigentlich gar nicht so viel. Zumindest fällt mir gerade dazu nichts ein. Bei den Apotheken kommt drauf an, wie man Positionierung versteht. Wenn man jetzt mal rein auf den Standort geht, also wo würde ich jetzt eine neue Apotheke aufmachen? Sage ich mal, aufgrund des E-Rezeptes hat sich schon einiges getan. Weil früher, wenn ich wieder drauf komme, hat man das E-Rezept, also hat man ein Rezept ausgedruckt bekommen. Und dann ist man halt in die nächste Apotheke gegangen, die in die Nähe, die halt da war. Oder halt in seine Stammapotheke, ist meistens auch aber in die Nähe. Dann hat man das dort eingelöst. Und mit der Einführung des E-Rezeptes war es so, dass ja das E-Rezept nicht mehr ausgedruckt wurde. War zwar vorgesehen, hat aber keiner gemacht. Haben die Ärzte gesagt, kostet Tinte und Drucker. Kann ich doch eigentlich auch auf die Karte spielen. Also so ist das jetzt, sage ich mal, im Wording. Und am Anfang war es so, dass das Rezept dann aber nicht sofort drauf war oder vielleicht erst 30 Minuten später oder vielleicht sogar einen halben Tag später. Und so haben sich teilweise Kundenströme komplett verändert. Dass die Leute dann und Kunden nicht mehr in die Apotheke unten reingegangen sind, weil sie wussten, das ist noch nicht drauf. Also kann ich es dort noch nicht einlösen, dann mache ich das zu Hause bei meiner Apotheke vor Ort. Und so haben auch bei uns Apotheken von heute auf morgen stark verloren in E-Rezepten, weil halt vielleicht der Hauptverordner, sag ich mal, erst die Rezepte am Ende des Tages drauf spielt oder weil die Kunden komplett anders laufen. Andere Apotheken haben auf einmal viel mehr E-Rezepte bekommen von Ärzten, die sie vorher noch nicht kannten, weil die Kunden dort halt wohnen und vorher bloß in eine andere Apotheke gegangen sind. Also das ist heute ein komplett anderer Punkt, wo man vielleicht vor ein paar Jahren noch gesagt hat, also der Standort dort in der Apotheke ist super, würde man heute vielleicht sagen, eher nicht. Na, und andersrum in der Richtung. Also wenn man jetzt von der Seite mal auf Positionierung betrifft.
Ja, welche Rolle spielen Apothekenkooperationen wie Pluspunkt Apo, Gesundleben oder Linda aus deiner Sicht?
Es kommt immer drauf an, was die Kooperation macht. Also für mich ist es ja aktuell so, wir machen vor allen Dingen Außenwerbung, gehen halt an den Endverbraucher und versuchen im Grunde eine Kundenmarke zu etablieren. Es gibt ja auch verschiedene andere Kooperationen wie Linda, aber auch, sag ich mal, bei mir in der Nähe, die meine Gruppe, die Grüße, aber auch die Coradis-Apotheken, es gibt aber noch viele andere. Egal, was sie machen, und wie sie es machen, sie werden aber immer wichtiger, weil als Einzelkämpfer wird es immer schwieriger, wirklich alles, was nötig ist, wirklich so zu bewirtschaften, dass man langfristig oder mittelfristig sogar überlebt. Also sei es der Webshop-Auftritt, sei es das Marketing, sei es der Einkauf und so weiter. Man kann das eigentlich von meiner Erfahrung her nicht mehr alles als Einzelinhaber wirklich gut machen. Es gibt ein paar, die das bestimmt schaffen, aber man braucht eigentlich Hilfe. Weil der Endverbraucher heutzutage ist völlig anderes gewöhnt. Man sieht es ja allein nur, wenn man bei Amazon bestellt. Jetzt mal, um auf den Player nochmal zu kommen. Also man wird ja eigentlich mit Informationen zu gemüllt, in Anführungsstrichen, wo ist gerade mein Produkt, was ist gerade mit meinem Produkt. Jetzt kommt der Fahrer, jetzt ist er gleich da. Ne? Ich habe es jetzt dorthin gestellt und das ist so ein bisschen gelernt. Und auch die Geschwindigkeit und auch die Convenience. Und die muss man, wenn man jetzt in diese Medien kommt, halt auch bieten. Und das ist für einen Einzelhändler, eine kleine Apotheke vor Ort, die eigentlich so ein bisschen wie ein Kiez ist und so den Grundstrukturen gehört einer Stadt, wie früher vielleicht noch ein Fleischer und ja. Vielleicht der Blumenladen um die Ecke, schwer umzusetzen. Deswegen Kooperationen, meines Erachtens wird es die Zukunft, nur wenige werden ohne Kooperation wirklich dauerhaft überleben können.
Ja, also das beantwortet eigentlich auch die Frage, welche Entwicklung aus deiner Sicht den Apothekenmarkt in den nächsten 2 bis 3 Jahren besonders prägen.
Also hier würde ich jetzt auch darauf schielen, was auch die Gesetzgebung macht. Aktuell ist ja so ein bisschen immer noch das Thema Versandhandelsverbot, also Ex-Versandhandelsverbot. Aber jetzt auch die Ex-Preisbindung steht gerade wieder auf dem auf dem Prüfbrett, was so gar nicht geplant war. RX ist, ich sage jetzt mal, der Jargon für verschreibungspflichtige Arzneimittel. Die sind in Deutschland fest im Preis, sodass eigentlich der Endverbraucher nicht schaut, wo ist jetzt am günstigen, sondern einfach, dass er sein Präparat überall gleich kriegt und jetzt nicht in den Preis schielen muss und dort Rabattschlachten fährt. Es kommt ein bisschen auch darauf an, was jetzt die neue Gesundheitsministerin macht. Mhm. Na, wir hoffen ja hier wieder auf einen Dialog. Der vorhergehende Gesundheitsminister, sag ich mal, hatte sich die Standesvertretung ja wirklich schwer getan und er hat ja auch sein Ding durchgezogen. Ich habe immer noch scherzeshalber gemeint, also während der Corona-Zeit, also schlimmer als Herr Spahn kann es eigentlich nicht werden. Ich wurde eines Besseren belehrt. Jetzt hatte man im Nachhinein gesagt, oh, Herr Spahn wäre eigentlich auch wieder ganz schön, in Anführungsstrichen. Aber ich bin auch ehrlich, also Gesundheitsminister und Ministerin, da bist du wirklich der Gepeitschte. Also kannst es nicht allen recht machen. Es ist halt wirklich so viele Partikularinteressen. Jeder hat, bei jedem brennt es eigentlich. Und es ist immer zu wenig Geld im System. Und das Gesundheitssystem oder die Versorgung wird ja jetzt gefühlt nicht besser. Auch die Krankenkassen schlagen natürlich Alarm. Jeder hat wirklich auch, also ich verstehe auch alle Interessenbekundungen. Hier kommt es halt jetzt wirklich darauf an, was wird aus den nächsten Jahren, was wird gemacht. Na, also von unserer Seite ist es wirklich die Arzneimittelversorgung, die Lieferengpassgeschichte. Jeder, der häufiger in die Apotheke geht, wird es erlebt haben, dass die Mitarbeiter sagen, es ist gerade nicht lieferbar. Ich kriege es wirklich nicht ran. Wir nehmen was anderes in irgendeiner Form, auch wenn das vielleicht jetzt auf dem Blatt Papier nicht so herauskommt. Das ist, also wenn man, sag ich mal, einen Tag in der Apotheke in einem Frau steht, erlebt man es. Na, vom Antibiotikum bis zum Asthmamittel. Und hier ist halt wirklich wünschenswert, zumindest in der Richtung, dass dort von meiner Seite aus viel für die Apotheke gemacht wird und natürlich auch in der Vergütungsstruktur. Was ich ja schon gemeint habe, die Nicht-Anpassung des Fixums zusätzlich zum Skonto-Urteil, was natürlich jetzt wieder ein bisschen aufgeweicht wurde. Das sind schon die Painpoints.
Welche Fulfillment- oder Logistiklösungen könnten helfen, Apotheken effizienter zu versorgen oder Category-Management-Maßnahmen zu stärken? Also vielleicht muss man nochmal erklären, was Fulfillment in diesem Kontext überhaupt bedeutet.
Also im Grunde genommen haben wir, in Anführungsstrichen, wir eigentlich unsere Einkaufskooperation da schon meines Erachtens ein ganz cooles Modell. Weil im Grunde genommen sind wir eigentlich schon super stark. Die Apotheke hat eine Just-in-Time-Belieferung, kann man eigentlich sagen, hat sie schon immer gehabt. Was bedeutet, gehe ich in eine Apotheke, das Produkt ist nicht da und sie kann es bestellen, dann ist es teilweise in 3 Stunden da.
Da sieht man ja auch manchmal diese Autos, die durch die Stadt fahren, ne?
Genau, das sind dann noch die Botendienste. Also wo gibt es das schon, dass man so hochspezialisierte Medikamente bundesweit innerhalb von ein paar Stunden auf einem Fortgeschäft bekommt? Also das sagt man ja, aber kein Versandhandel ist so schnell, weil die haben ja auch noch die Logistiker, die sie haben, ne? Eine DHL oder wie sie alle heißen und auch die anderen wie FedEx oder wie Transoflex und so weiter und so fort. Da ist die Apotheke, das ist ein Hidden Champion. Das wurde bloß nie so wahrgenommen, ne? Dass man sagt, wenn es nicht da ist, ist es in 3 Stunden da, wir bringen es Ihnen heute Abend. Das ist halt wie so ein Luxus, ne? Und zusätzlich bei uns in der Einkaufskooperation ist es jetzt noch, dass wir wirklich noch eigene Logistikmodelle haben. Ja, mit verschiedenen Herstellern, wo es jetzt vielleicht die Apotheke nicht mehr direkt beliefert wird, sondern wirklich alles in einem Sammellager zusammenkommt und dann die Apotheke wirklich mit wenig Aufwand auch wenig Ware relativ schnell bekommt.
Also so hybride Modelle, zum Beispiel Online-Bestellung, Abholung vor Ort, Same-Day-Delivery oder?
Ja, auch. Ne? Also das spielt dort mit rein. Einige Apotheken bei uns haben auch einen Abholautomaten. Na, also, dass man auch 24/7 dort vor Ort in seine Nummer eingibt und dann sein Produkt bekommt. Botendienst ist fast schon durch Corona Standard geworden. Der ist nur teils professionalisiert und als Serviceleistung da oder wird halt noch nebenbei gemacht. Das kommt ein bisschen auf die Philosophie der Apotheke drauf an.
Ja.
Und Versandhandel ist natürlich auch nochmal so ein Thema, wenn man jetzt sagt, man möchte bundesweit sich ein bisschen mehr mit aufstellen oder überregional, vor allen Dingen für die Stadtapotheken, wo jetzt ein ländlicher Raum drumherum ist und die Botenfahrer vielleicht gerade gesät sind. Aber das ist bei uns kein Muss, weil wir immer noch Vorortapotheken sind, die Also das ist unser Fokus. Und darum geht es eigentlich. Aber ansonsten, meiner Meinung nach, gibt es nur wenig Bereiche, wo die Logistik und die Geschwindigkeit von dem Produkt oder von dem Moment, wo ich das Produkt brauche, zu bis es der Endverbraucher hat, wirklich so schnell ist.
Welche Erkenntnisse oder Best Practices aus deiner Sicht gibt es in der Arbeit mit Apotheken und FMCG? Was würdest du anderen in der Branche empfehlen?
Also Best Practice ist nach wie vor, man muss anfangen. Es ist eine Entscheidung, die man klar treffen muss. Weil das ist mal nicht so nebenbei gemacht, weil man wirklich sehr viel anfassen muss. Also vom Inhaber, der wirklich dahinter stehen muss, also wie ich schon gesagt habe, mit dem ich dann bis nachts um eins stehe, allein, und wir das wirklich beide zusammen dann machen. Aber auch, dass man sich einfach mal die Drogeriemarketten anguckt und einfach schaut, wie machen die das, wenn man einmal weiß, was Category Management bedeutet. Weil die machen es ja wirklich schon richtig gut. Da sind wir in Deutschland ja wirklich ganz weit vorn. Und ich würde empfehlen, wie überall gesagt wird, geht doch einfach mal in die Konkurrenzapotheken. Also beziehungsweise in die umliegenden Apotheken und in die Drogeriemärkte und schaut, wie vor allem der Arzneimittelbereich wieder sortiert ist. Was steht da drin? Was wird angeboten? Was machen die anderen Apotheken, wenn man schon keinen Vergleich hat? Und wie wird das präsentiert? Wie fühlt sich das an? Wie funktioniert das? Stellt euch daneben, guckt, was die Apotheken, was die Kunden denken, na, wie rumgelaufen wird. Also da kann man so viel aufsaugen und dann schon für die eigene Apotheke so ein bisschen umsetzen, ohne jetzt viel machen zu müssen. Wichtig ist aber vorher, sich einmal mit dem Thema auseinanderzusetzen und zu verstehen halt, was Shopper-Fokus und ECR-Gedanke eigentlich bedeutet und weniger aus dem Bauch heraus zu entscheiden, ist das jetzt richtig oder nicht. Man muss ja nicht gleich eine Kundenlaufstudie machen, was in der Apotheke schwierig ist aufgrund der Größe. Aber ich mache es gerne mit denen, die möchten. Ich gehe in die nächste Drogerie, ins Müller, ins Rossmann. Ich stelle mich vor das Regal und sage, schau, guck mal, diese Sortimente stehen hier. Hast du die bei dir drüben auch? Hast du ein Einstiegssortiment? Weil der größte Konkurrent ist nach wie vor nicht die Versandhandelsapotheke, sondern die Drogeriekette, aufgrund auch der Preisgeschichte für die Apotheke.
Ja. Was sollten Marken beachten, wenn sie Apotheken als neuen Vertriebskanal erschließen wollen?
Ja. Meines Erachtens immer erstmal die Überzeugung am Mitarbeiter für das Produkt. Wenn das Produkt nicht gut ist, auf pharmazeutischer Ebene hat man keine Chance. Also dann vielleicht nur mit extrem hohem Marketingbudget. Es ist immer also erst die Mitarbeiter, erst die Apotheke überzeugen, der Rest kommt von selbst. Weil das, was ich rausgefunden habe, spielt Marke nicht so eine große Rolle. Es gibt nur wenige Marken, die man wirklich nicht drum herum kommt, die auch außerhalb der Apothekenbubble bekannt sind. Ne? Ich sag mal, sei es Voltaren, Bepanthen, Aspirin.
Navita?
Nicht wirklich. Also zumindest meiner Meinung nach nicht. Es kann aber auch regional sein. Aber einfach nur so dieses, wenn du jemanden fragst, nimm mir eine Kopfschmerztablette, dann sagen eigentlich die meisten immer das gleiche. Auch wenn es nicht die ist, die jetzt vielleicht von allen genutzt wird. Aber das ist halt so die Ankermarke im Kopf. Viel wichtiger ist es, dass das Produkt an für sich gut ist, dass man gute Endverbrauchsmarketing macht, seine Zielgruppe kennt, aber auch die Mitarbeiter überzeugt von dem Produkt. Und warum? Ne, das Warum fehlt so ein bisschen. Also warum muss es jetzt noch das 17. Cetirizin sein, Allergieprodukt? Was kann das jetzt? Ne? Oder hat man wirklich mal einen Mehrwert, wo die Apotheken sofort anfangen zu sagen, es geht voll rein.
Die Joker-Frage. Welche Trends oder Herausforderungen beachtest du aktuell, zum Beispiel rund um Self-Care, Kundenverhalten, Digitalisierung oder regulatorische Veränderungen?
Also Trends, es kommt ein bisschen drauf an, wie immer. Die Apotheke ist nicht so zu Trend gesteuert. Es gibt ein paar Trends, auch auf Sortimentsebene, ne, die wir letzte Jahre mitgemacht haben. Für mich ist aber wirklich wichtig, dass die Apotheke am Ball bleibt, vor allen Dingen im Richtung Digitalisierung. Also, dass sie den Kunden dort mitnimmt und auch, dass die Mitarbeiter nicht hängen bleiben. Das muss jetzt nicht gleich die KI sein. Da gibt es auch super Varianten, ne? Also nicht nur ChatGPT, nicht nur die Large Language Modelle, sondern auch klassische Autopiloten, die viele Standardaufgaben abnehmen können. aber auch den Kunden halt mitzunehmen auf diese Reise und nicht im Analogen zu bleiben. Weil das E-Rezept war der letzte Punkt der Volldigitalisierung dieser Verordnungsgeschichte. Und es ist nicht nur den Kunden, den wir da mitnehmen müssen, sondern auch die Mitarbeiter, die wirklich sich da nicht hinter verstecken sollen. Also mein Wunsch wäre wirklich die Digitalisierung. Die Apotheken sind schon extrem digitalisiert. Es klingt wirklich komisch, aber da sind sehr viele digitale Prozesse. Und sag ich mal, wenn ich gemein sein sollte, das Fax in der Apotheke ist nicht, weil die Apotheke es will. Das ist bloß, weil es der Lieblingskanal der Ärzte ist. Ne? Also nach wie vor. Weil dort noch jemand sitzt, der gerne lieber faxen möchte, anstatt das jetzt gleich per KIM, also E-Mail-Adresse im Gesundheitswesen, dann zu schicken. Das sind halt so gelebte Bräuche, aber man sieht es im Fulfillment bei uns im Webshop, das E-Rezept, die Telepharmazie, aber auch viele andere, digitale Sichtwahl und so weiter. Da sind wir schon eigentlich digital, aber wir sind halt sehr abhängig von anderen Marktteilnehmern und, sag ich mal, sind da ein bisschen dran gehalten, uns dort dran zu orientieren. Ansonsten verlieren wir dann entsprechend auch Kutscher.
Danke, Hannes Bieler, fürs Kommen und Dasein.
Ja, vielen lieben Dank.
Hat echt Spaß gemacht.
Ja. Ja, ich hoffe, ich konnte ein bisschen Einsichten bringen in unsere kleine Apothekenbubble. Wir sind ja auch noch am Anfang, aber ich bin da überzeugt davon, dass die nächsten Jahre wirklich sehr viel auch in den Apotheken verändern werden, auch für vielleicht auch für den einen oder anderen Kunden, der hier zuhört, dass er es dann auch wahrnimmt, dass die Apotheken sich verändern in dem, was man sieht und das, was man auch spürt.
Ja, vielen Dank fürs Kommen.
Danke sehr gern.
Wenn dir der Podcast gefällt, dann bewerte uns doch gerne bei Spotify und Apple Podcast und hilf uns, so noch weitere spannende Persönlichkeiten in den Podcast zu bringen. Du möchtest mehr über unseren Gast erfahren? Dann schreib uns einfach eine Mail an podcast@fmcgvibes.com oder folge uns bei LinkedIn und im Netz unter fmcgvibes.com.